Herren, guten Abend, liebes Team vom Literaturhaus, liebe Susanne, liebe Sarah, lieber Christian, liebe Autorinnen, lieber Nils, liebe Katharina, liebe Julia. Vielleicht erinnert sich mancher an den eigenen Musikunterricht, wo man lernte, was ein Dreiklang ist, ein dreitöniger Akkord. Und im einfachsten Fall besteht er aus zwei übereinander geschichteten Terzintervallen. Tonstufen, Grundton, der Terz und der Quinte mit dem oberen Ton. Die einzelnen Töne können aber auch oktaviert sein oder mehrfach vorkommen. Und wer sich ein bisschen genauer mit Musiktheorie je beschäftigt hat, weiß, wie kompliziert es auch werden kann, wenn man in die Harmonielehre einsteigt. Als Susanne Lehwalter auf mich zukam und mich bat, gemeinsam mit ihr ein Konzept für eine Lyrikreihe in der Villa Clementine zu entwickeln, aus der ein Podcast entstehen könnte, war uns im Gespräch sofort klar, dass eben sich zu den gesprochenen Worten auch immer Töne gesellen sollten. Alle drei Abende stellen künstlerische Positionen vor, die im weitesten Sinn mit den Werkzeugen der geschriebenen, der gesprochenen, gesungenen Sprache und des sprachlichen und nichtsprachlichen Klangs operieren. Und es gibt zwar dieses Bild von dem Dreiklang, was jetzt über dieser Reihe steht, aber natürlich ist jeder Ton in einem Dreiklang auch für sich ein eigener Ton. Ich bin selber relativ gespannt darauf, wie sich diese drei einzelnen Töne, die die drei Abende jeweils formieren, dann tatsächlich in der Performance zum Klingen zusammenfügen, ob das harmonisch oder disharmonisch wird, wo es Konvergenzen gibt, wo es aber vielleicht auch mal reibt in den Ohren oder klirrt. Das wird sich erweisen und das ist ja auch das Spannende an diesen Formaten. Ganz unakademisch kann es nun doch nicht abgehen. Wir wollen ja doch ein bisschen vielleicht einen Weg dahin finden, was wir gleich zu hören bekommen. Und so habe ich mich entschlossen, zu allen drei Lyrikerinnen des heutigen Abends ein paar Gedanken niederzuschreiben, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Der heutige Abend ist mit dem Vers oder mit dem Teil eines Verses aus einem Gedicht von Katharina Kohm überschrieben, Wieder Tag 1. Wieder Tag 1 stammt aus dem Gedicht Pale Septembre aus dem jüngsten Band von Katharina Kohm. Und ich zitiere ein Stückchen da aus dem Gedicht, das wir nachher noch in seiner Gänze hören werden. September, ein Fernrohr, blickt am Herbst vorbei zum vorletzten Jahr und zieht schon so lange, schläfst du schon. Ja, Chanson, Zeichen, Ketten, abgerissene Versprechen ranken um ein Türmchen. Hauch, Zeichnung am Duschvorhang, die du im Nebel verträumt vergisst. Wieder Tag 1. Hast alle Nüsse gegessen, Cherie, kletterst über Grenzen, passt auf, dass du nicht ausrutschst, dich nicht schneidest vom Weg ab und passierst Welt. Wieder Tag 1. Ich habe an die Genesis gedacht, wo es in der Schöpfungsgeschichte am Anfang heißt, und so weit Abend, so weit Morgen, der erste Tag. Aber wieder Tag 1, das kann natürlich auch bedeuten, alles neu, alle Zeichen stehen auf Aufbruch. Das Papier, auf dem man sein Gedicht entwirft, liegt wieder vor einem. Wieder Tag 1 kann auch bedeuten, dass was mal galt, ungültig geworden ist. Und das, was man besessen hat oder was man sicher zu haben oder zu wissen glaubt, ist weg, hast alle Nüsse gegessen, Cherie, sagt die Stimme in Katharina Krumms Gedicht. Wieder Tag 1 markiert also sowohl den Aufbruch wie auch das Zurück auf Los. Und wer auf sein eigenes Erlebtes und Erinnertes zurückblickt, der wird womöglich die eine oder andere Situation jetzt vor seinem inneren Auge auch aufrufen. Diese Ambivalenz von Verlust, von Verbrauchtem und der Chance zum Neuaufbruch sehen. Das hast alle Nüsse gegessen, Cherie, kletterst über Grenzen, passt auf, dass du nicht ausrutschst, dich nicht schneidest vom Weg ab und passierst Welt. Katharina Kohms Gedichte erhaschen häufig genau diese Momente, in denen etwas beginnt, gerade weil es vorbei ist. Und diese Ambivalenzen und Spannungsverhältnisse finde ich abgebildet, zum einen in der Mehrdeutigkeit von Worten, die Katharina Kohm in ihren Gedichten ganz gezielt einsetzt, um diese Spannung auf ihre Leser oder Zuhörer zu übertragen, aber auch indem sie diese Ähnlichkeitsbeziehungen von Worten ausstellt, so merkwürdige Ähnlichkeitsbeziehungen wie zum Beispiel in dem Gedicht »Das Tor«, wo auf den Kanon der Kanonenwahnsinn folgt. Die Gedichte erzeugen ihre Spannungen auch dadurch, dass sie Alltags- und Traum- bzw. Mythen und reale Momente, Märchenmomente zueinander ins Verhältnis setzen, dass zum Teil auch Elemente aus verschiedenen Märchen in einem Gedicht zusammenschießen, Hören Sie dann genau hin, wenn Katharina Kohm Pale September lesen wird, da ist es sehr auffällig. Und das Vokabular der Gedichte ist auch immer wieder durchzogen von Worten, die aufs Hören, also auf den Klang abzielen. Das Blässhuhn, das hören wir watscheln und ratschen, wir hören es knacken, es plätschert und scheppert in den Gedichten, wir hören Blätter fallen. Manchmal ist von Harmonien die Rede. Katharina Kohms Gedichte sind hochkonzentrierte, visuell-akustische Miniaturen, die mich manchmal an die Scherenschnitte von der Filmerin Lotte Reiniger erinnert haben. Ihre Gedichte trauen sich, sehnsüchtig auch an Idyllisches oder Traumhaftes zu rühren, ohne dabei ihre Skepsis zu verlieren. Hauptsache wieder gebrochener Vers soll an der Stelle diesmal sprechen. Und mit dem wieder gebrochenen Vers und dem Aufbruch, von dem schon die Rede war, komme ich jetzt zu den Gedichten von Julia Greenberg. Und ich zitiere zuallererst aus einem Essay, den Julia Greenberg kürzlich für die Heinrich-Böll-Stiftung verfasst hat und aus dem wir heute Abend auch aus gegebenem Anlass einen Ausschnitt hören werden. Ich zitiere: Vor 8 Jahren schrieb ich, zu meiner Muttersprache habe ich mittlerweile ein zwiespältiges Verhältnis. Ich wuchs in einem Land auf, welches es nicht mehr gibt. Ich wanderte aus dem Land aus, das vom Muttersprache-Trägerland überfallen wurde. Kann die Sprache was dafür? Nein, kann sie nicht. Aber das Schreiben und Sprechen auf Russisch fühlt sich schon damals nicht richtig an, wie ein Kiesel im Schuh, ein Sandkorn im Auge. Jetzt ist es kein Kiesel mehr, ein harter Brocken ist es geworden. Aufbruch, Abbruch und ein Bruch. Der diesjährige Träger des Preises der Leipziger Buchmesse, Thomas Gadi, hat vor seinem preisgekrönten Buch Eine runde Sache einen Roman mit dem Titel Broken German verfasst. Und auch der diesjährige Träger des Peter-Huchel-Preises, Dinja Gücheta, der gestern den Preis in Staufen entgegengenommen hat, hat in seiner Dankrede über den Versuch gesprochen, eine Sprache zu finden, die für seine Wunden, die Wunden eines Menschen aus einer migrantisch geprägten Familie und seine Identität unsicheren ehemaligen Kindes sprechen können. Zugleich hat er den Wunsch formuliert, Sprache nicht als etwas Trennendes, sondern als etwas Verbindendes zu erleben, sich eine solche Sprache vielleicht in den Gedichten neu zu erfinden, weil es sie nicht gibt. Und davon sprechen auch die Gedichte von Julia Greenberg, die wie Gadi und Gücheta heute in einer Sprache schreibt, die eben nicht ihre Muttersprache ist. Julia Greenbergs Gedichte sprechen aber auch von dem, was mit Wieder Tag 1 ein wenig präziser gefasst werden kann, von Hilfsmaßnahmen, die ein sprechendes Ich ergreift, und um aus dem Zustand der, ich zitiere, Zwischenbemerkung eines Zustandes herauszukommen, einem Zustand, der sich dann beschließt als einer, in dem das Ich von sich sagt, laufe auf Spitzenschuhen, um besser voranzukommen. Wieder Tag 1. Das kann im Fall von Julia Greenbergs Gedichten einen sehr offenen, unmittelbaren und zugleich präzise reflektierten Sprachgestus des Suchens und Abtastens von Zuständen bedeuten, die sich der Weltordnungsorgie, auch das ist ein Zitat, gleichermaßen stellen wie entziehen. Sie handeln, wie der Tag 1, auch von Erfahrungen mit dem Tod oder seinen Vorboten mitten im Leben, wie etwa im Gedicht Kann sein. Vor allem aber von dem bereits erwähnten Trauma, mit einer kontaminierten Sprache leben zu müssen. Die Gedichte bewahren dabei aber zugleich einen unverbrüchlichen Humor, eine große Freiheit im Umgang auch mit, ja, schmutzigem, lächerlichem. Und Sie werden diese Gedichte aus Julia Greenbergs Gedichten auch heraushören können, wenn sie nachher liest. Mit Nils Brunschede kommen wir wieder zu Tag 1. Der ja nicht selten manchmal auch am Ende des Tages nichts anderes ist als lästige, leidige Alltäglichkeit. Und dieser lästigen, leidigen Alltäglichkeit nähert sich Nils Brunschede dichtend und singend und untermalt von seinem Klavier an. Er nimmt uns mit in die Welt zum Beispiel eines Menschen zwischen Zaubern und Tunmüssen, etwa einen Arbeitskollegen. Und ich erinnere mich selber an zahlreiche Ereignisse in meiner Zeit als Angestellte, wenn ich Arbeitskollegen höre. Arbeitskollegen sind nicht immer deine Freunde, aber sie sind im gleichen Gebäude. Die seltsamen Schicksalsgemeinschaften, die sich etwa in solchen Berufswegen, Berufsbiografien bilden, waren ja immer wieder auch schon Gegenstand soziologischer oder literarischer Texte. Denken wir etwa an Siegfried Krakauers Die Angestellten oder auch Wilhelm Genazzinos Abschaffel-Romane. Nils Brunschede nimmt mit leiser, melancholischer Ironie diese aufs Korn. Auch die Phrasen, die sich unter Kollegen in Büros herausbilden, das Seltsame ihres Habitus, ihr Territorialverhalten, Ränke und Rituale, zu denen es auch gehören kann, den eigenen Tacker mit Initialen zu kennzeichnen. Zweifeln am Alltag, Zweifeln an der Sprache, Zweifeln noch am Zweifel, wie es im Chanson Agnostiker zum Ausdruck kommt. Nils Brunschede artikuliert seine Zweifel an der Welt auf eine Weise, die uns das Vertraute und das Alltägliche in eine Fremde rückt, aus der wir uns selber mit unseren Macken und Marotten betrachten können, unser Irren und unser Straucheln vielleicht aber auch sympathischer macht. Und zugleich verstärken manchmal unreine Reime den Eindruck, dass etwas knirscht. Ich hatte ja gerade schon die Zeile zitiert, Arbeitskollegen sind nicht immer deine Freunde, aber sie sind im gleichen Gebäude. Ne? Das klappt also nicht so ganz, soll aber so. Oder wenn sich im Lied Agnostiker dann ausgerechnet Ja auf Agnostiker reimt. Das ist auch so ein Beispiel. Nils begleitet seine Verse am Klavier, was der Skepsis und Schärfe seiner Texte dann manchmal auch wieder was Mildes und Leichtes verleiht. Die Melancholie seiner Verse manchmal unterstreicht, gelegentlich aber auch konterkariert oder befeuert. Er steht in einer guten Tradition von Chansonniers und Liedermachern. Und jetzt gebe ich die Bühne frei für den heutigen Dreiklang für Nils Brunschede, dann Katharina Kohm und dann Julia Greenberg.
Vielen Dank, schönen guten Abend. Ja, ich spiele ein paar Chansons für euch oder für Sie. Und ich fange an mit einem Liebeslied. Es geht um die erste wahre Liebe, nicht um die Kinderliebe in der Schulzeit oder im Kindergarten, sondern die erste wahre Liebe, wissen wir alle, kann man erst in der Zeit so der, sagen wir, Ausbildung oder des Studiums erleben, also wo man richtig ernsthaft verliebt ist und dann merkt, das, was da vorher war, das zählt eigentlich gar nicht. Ich war, was die Liebe angeht, immer sehr gedämpft. Irgendwas hat bei mir leider immer geklemmt. Andere haben da so viel gespürt. Und ich war mir sicher, dass das bei mir nie was wird. Doch dann lernte ich dich kennen im Statistikseminar. Und ich wusste gleich, dass das mit uns ganz wichtig war. Mit dir ist es anders, es gibt nichts, was mich hemmt. Und ich bin endlich verliebt. Zu 65%, 65%. Gehen wir ins Theater, ist es mit dir sehr nett. Erst im dritten Akt vergesse ich dich komplett. Doch ist es ganz anders, gehen wir ins Bett. Nur alle 3 Minuten möchte ich plötzlich dringend weg. 65%. Ich weiß in meinem Herzen, bald ist es soweit. Wir beide vor dem Altar, du im weißen Kleid. Der Pfarrer sagt deinen Namen, ich habe ihn kurz nicht präsent. Doch ich sage ja zu 65%, 65%. Ich habe auch dich gefragt, wie du das siehst. Zu wie viel Prozent meinst du, bist du verliebt? Und du sahst mich nur versonnen an und sagtest mehr als je in einen anderen Mann. 41%. Mehr als man denkt. Ich war, was die Liebe angeht, immer sehr gedämpft. Das kann jeder bestätigen, der mich von früher kennt. Doch mit dir ist es anders, es gibt nichts, was mich hemmt. Und ich bin endlich verliebt. zu 65%. Dankeschön. Vielen Dank.
Schönen guten Abend auch von mir. Ich werde aus meinem aktuellen Band ein paar Gedichte für Sie lesen. Und der besteht aus zwei Zyklen und ich fange im ersten an und höre im zweiten auf. Das Tor. Wenn du mir blind folgst, durch die Rundfenster steigst, schau links und rechts auf die Uhren. Die ticken trotzdem, obwohl wir die Stadt verlassen oder nicht. Trotz der Musik sind wir immer noch hier, nicht dort. Wir wägen ab und laufen, kommen zu keinem Ergebnis. Der Tempel ist kein Hort, kein Haus für zwei Herzen. Wir wiegen die Tore, die wir mit uns überziehen, führen nirgendwo hin. Dem Wortlaut nach müsste ich schweigen. Zeichne du mir mit dem Bogen eine Tür, die nach morgen führt, uns beisteht, zukommt, uns nicht verschreckt davor allein lässt, sodass wir über das, was uns Angst macht, nicht springen. Der Effekt, den wir finden im Auftakt der Schlacht, ohne sichtliches Ende, überschlägt sich, überlebt Tonhagel und Städtebau. Falsch gespielte Freiheit, kakophonisch etwas lassen müssen, verworfenes Lied. Streiche alles alleine durch, steh den überholten Bögen entgegen, lehn mich nur noch an. In der Folge tönt niemand, hängt am falschen Aus- oder Eingang fest, als Tonspur am Hofgarten. Froschkönig. In der Zitadelle kehrt Ruhe ein, im Einödland herrscht ein verfluchter König über ein Goldfischglas. Sein Lakai, der ein Fisch, der eine Frau ist, hat schwer zu tragen, wie es der Begleiter immer schwerer hat, der liebt mehr. Es ist nicht sein eigenes Schicksal, nur Gehilfe, ein Leben im Schatten eines Zweiten, der jener Erste ist und die Krone trägt. Bäumt sich das gute Herz unter das Ergebene, baut dem Erhobenen einen Brustkorb, einen Schirm, einen Hut, einen Mantel mit Bleiketten im Magen. Er hat jeden Schritt zu beschirmen, behüten, ummanteln. Der verkleidete Junge macht aus dem Frosch einen Menschen. Wie wehrlos aber ist der König, wie wehrlos ist so ein Mensch ohne diesen, für jenen, ohne den, der die Tür zumacht. Er, sie ist der eigentliche Held. Die eigentliche Heldin bleibt namenlos, geht verkleidet, besorgt, unter dem Wort des anderen. Ein scheinbarer Bodensatz leich, im Gefälle bleibt Potenzial, Gefallen tun, bleibt ein inständiges Gefallen wollen übrig, steht in den Banden des Herzens wie Blei. Dienen, Dienst unter dem Dach, ein ganzes Goldfischglas im Bauch. Par le septembre, wie im November. September. Ein Fernrohr blickt am Herbst vorbei, zum vorletzten Jahr und sieht, so lange schläfst du schon, ja, Chanson. Zeichen, Ketten, abgerissene Versprechen ranken um ein Türmchen. Hauch, Zeichnung am Duschvorhang, die du im Nebel verträumt vergisst. Wieder Tag 1. Hast alle Nüsse gegessen, Chérie. Kletterst über Grenzen. Passt auf, dass du nicht ausrutschst, dich nicht schneidest vom Weg ab. Und passierst Welt. Sammelst Souvenirs, Linsengericht in Töpfe gezählt, schlechte, gute, sortierte Taten. Für eine gute Zeile ziehe ich den Hut vor euren Augen. Wir grüßen schon die Herbstfrau. Lüfte Worte, räuchere das Laub der Buchen auf bereits beschriebenem Papier, züngelt Phrasenfeuer. Den Moment verschreiben. Ernte bleibt nur Rauch. So, die nächsten Gedichte sind aus dem zweiten Teilzyklus von dem Band. Beginnen mit einem Gedicht aus Vorfrühlingszeiten, wenn man darauf wartet, dass es endlich Frühling wird, also vor kurzem noch. Ein Blässhuhn auf Eis. Am Kanal. Gewählter Aufzug, Winterwende, eines Ausflugs. Am Flusslauf läuft es in Tautag, der schrittweise Pfützen hinterlässt in die Linse. Einen Abzug später, matt glänzend, nässt eine Spur, Gegenlicht, bricht seltener ein, nimmt Flügel schlagend gegen Luft zur Hilfe, zur Hand, nimmt an Gewicht ab, Zuschuss für geflügelte Allüren, Watscheln, Ratschen, Rückstand, Abdrücke im Eis, ein Reißen, Knacken unter Dünnhaut. Es häutet sich der Frühling überm Schnappschuss, lässt sich gerade noch einmal aufhalten. Aufwachen. Im Hinterzimmer droht, drei Türen rechts neben dem Meer, das Zögern wieder, hängt im Schweif der Kometen ein Weiterwollen sich auf. Durch alle Bahnen säh ich die Mitte, auf Ackerfurchen streu ich Sand. Wir wagten die große Terzine, Vitrinenbruch läuft planhaft, einem scheinbar verhüllten Zeichen nach ab, des Schepperns, wie Vasen, die vom Wagen fallen. Hüte dich beim Auftreten. Zerklüfteter Mantel, zerklüfteter Weg. In die Kluft welcher Zunft gehüllt, trifft man uns wieder. Hauptsache wieder gebrochener Vers soll an der Stelle diesmal sprechen. Nach Aufwachen ein Traumgedicht. Versailles, Ludwig II. Versailles, Ludwig II. Geträumt auf Morgenmantel, ausgerollt auf Schlaf. Versailles, in Muster genäht, träumt weiter vom Entrollen der Landschaft. Auf dem Balkon verbreitetes Vogelgespräch über Treppen, gedachten Balustraden, Wasserkaskaden, ein Faltenwurf Fühler. Verhalten halte ich mich ans Plätschern, an dunklem Marmor entlang, verschlafenes Paradies, das sich in den Morgen kurz verschleppen lässt und dann versiegt. Versailles, einmal Sonnenkönigin im fremden Park. Es sitzt noch kurz vor dem Rausgehen, schüchtern, das Schloss in der Seele der Schläfe. Ein Tropfen Parfum aus der Flasche gelassen, gegen nüchternen Tag versprühte Rosenessenz übersetzt, bevor der Mantel über den Wurf fällt und immer ein Stück Stoff fehlt, um sich wirklich zuzudecken. Narzisse heißt das nächste Gedicht, so der weibliche Narzis vielleicht. Narzisse. Kloß im Hals, ein Gewölle, kleines All im Schatten, ein Globus. Zwischen Schleimhäuten sitzt ein Knäuel auf dem Thron, wohnt im Mund, im Hals als Artikel, vibriert Benanntem nach. Unter der Zunge zergehen Globuli, Blütenessenzen gegen Dämonen, schlechter Geschmack, Tasten über Wunden, Leere im Schacht überwinden. Im Einrollen der Zunge, müde, rollt sich ein Fühler, faltet sich ein, fötale Geborgenheit. Ein Lullen, die Zunge mit Partikeln besetzt, uralten Ritus. Abgestumpftes Bild des Saugens, Kuss mit sich selbst, ein Weltraum. Kiefer verschiebt sich stetig, ungemeine Klage in Schieflage, als Echo, das ich lieben sollte, dann als Blume, die Stumme, Duftende. Holzschnitt 1. Blattränder in dickes Weißgold getaucht. Stumpfes Porzellan, Seetee, aus flachen Handtellern, die sich oben auftun, schöpfende Teeschalen, Sud. Dort haben Schilfschatten eine Chance, uns was vorzuspielen, Stift umrandet, Holzschnitt, mintgrün und weiß, matt Perlmutt. Beinahe haltlose Teerosenzeit in Pastell, die den Spiegel zudeckt. Reiher am Rand halten Ausschau nach unten, nach Nahrung, nach Wasser- und Spiegelreimen, Stift, Schritten und Fischen. Buchstaben stehen auf dünnen Beinen. Alle verstehen sich beinahe eine Zeit lang. Wir leben von Punkten, alle stehen auf Flecken von Erde, als wären es jedes Mal wir. Bilder von Reiher und Rosen im See verdampfen, die wir später doch noch halbgar aus dem Holz geschnitten haben werden. Holzschnitt 2. Ein See kommt zur Ruhe, kommentiert, Insekten sterben nicht. Wie Erde daneben am Ufer sitzt und Flügel abschält. Ein Rieseln und Krähenschnarren geht drüber weg. Rezitiertes Schauen Jahre später fällt lau ein Blatt. Es liegen so viele Minuten unter Füßen. Jedes Feld nur einmal, wenn es windstill ist oder windet. Wendungen konzentrischer Kreise, ein Werk im Entstehen besteht, obwohl es jedes Mal runterfällt. Das letzte von Fernost inspirierte Gedicht heute Abend, Claire de Lune, der Teemeister. Als ich durch den Herbst ging, pflückte ich Steine am Weg, wie Monde am Tag, kalt geworden, geworfene Krater. Und ich steckte sie in die Taschen, die Mulden, fügte sie dem späten Gelbmond auf dem Balkon hinzu, beide. Beigaben im Tontopf, neben der roten Schale Tee, den ich leise trinke, gelichtet, wacker schlucke. Das nächste Gedicht heißt 1. November und ist so, dass man ja dieses Musikverbot an Allerheiligen hat, auf jeden Fall in Bayern, also Musik spielen ist verboten. Und für mich hat das Gedicht aber jetzt jüngst noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen, denn ich habe das vor Corona geschrieben und dieses Musikverbot hat sich sehr lang ausgeweitet und deswegen ist das für mich auch noch mal reinterpretativ und aktuell und verarbeitend irgendwo. 1. November. Wie irre kommt der November plötzlich entgegen. Am ersten tanzlosen Tag, ohne Fracht der Jahre, Gedächtniskisten, das Schiff hat Oberwasser. Der Flügel steht noch dunkel in der Ecke rum, setzt Staub an statt Segel. Im Kaffeefenster, farblos, hockt das Schifferklavier draußen als Fragezeichen, grinsend, großzähnig auf der Straße. Und schweigt verbissen. Ich beiße nachts die Zähne runter, frage vor gelb fallenden Zeiten nach dritten Chancen. Dann mache ich's richtig später. Ich lüfte meine Mütze vom Balkon aus, ein Hallo für Meisen, aussätziger Tag, ein Novum, das für den Wind zu faul ist, fürs Picken von Sonnenblumenkernen auf dem Plateau. Dem Boden des Vogelhäuschens. Ein tauber Schlag. Da liegen lauter Fragen, hast du nicht gesehen? Ich streute heute Morgen lose Körner in das Haus. Irre, wie der November so still im Garten steht und schweigt vor lauter Musikverbot. Nur kalte Zehen an den eigenen Enden gehen spazieren. Ein Doppelschritt mit Schatten. In den Türen, raus und rein fährt Wind. Zettelgewölle im Mund, zwischen den Zähnen pfeift ein Lied, die Jahreslücke. Weht Blatt für Blatt vom Ast, wie ein Lesen von Kapiteln, die nie beschrieben werden, nur betreten sind. Du trittst bei, trittst ein, Lehmklumpen, spuck ihn aus, Zettel. Wirk ihn unter der Zunge raus wie Tabak, damit du zusammenfällst. Gespiegelter Narr im Tarot, wir spielen Zukunft, schweigen uns aus. Verboten, gestisch, greifen wir uns gegenseitig unter die Zungen, mein Bruder. Damit das nicht so trübe endet, habe ich ans Ende ein Gedicht gesetzt, das ich allerdings zu einem traurigen Anlass geschrieben hatte. Das Gedicht heißt Das Menzeldach und es ist gewidmet Ruth Tesmer, die den Lehrstuhl für ästhetische Praxis innehatte an der Humboldt-Uni. Und nach jahrzehntelanger Tätigkeit, und dieses Atelier war einfach auch voll mit ihren Sachen, alles hat dahin gehört, wo es war, und es ist über Jahrzehnte gewachsen. Als dann die Stelle auslief, sozusagen, also als sie gehen musste, musste sie das alles natürlich wieder abbauen, was da Jahrzehnte gewuchert und gewachsen war. Und das ist der Anlass zu diesem Gedicht, deswegen heißt es das Menzeldach, weil das so auch hieß dort an der Humboldt-Uni. Ich glaube, mittlerweile existiert der Lehrstuhl gar nicht mehr. Also ich glaube, der wurde eingespart, ich weiß aber gerade nicht genau. Jedenfalls das Menzeldach. für Ruth Hesmer in Anlehnung an Hilde Domins Tunnel, auch ein Hoffnungsgedicht. Gegrabene Gänge, holistisch. Kommt es von allein auf uns zu und du bist noch da. In der Tasse des Andern, unter der Welt eines anderen Künstlers, der nicht du bist, aber der du auch bist, kommt sie hinter dir her. Wir fangen an zu drucken, uns guten Tag zu sagen, zu duzen unter dem Blau bemalter Wände, ein Zimmer für sich allein. Du packst deine Koffer, baust das Gewachsene ab. Keine Angst, was du liebst, ist noch da. Zwischenzeilen, da war ein Baum, ein Blatt, ein Spiegel, ein Kreis, ein Ei, auf das du maltest. Man kann auf alles schreiben. Du überwindest das Leere, das kommt von allen Seiten her, durch Rillen und Ritzen, zugiger Dächer und Fenster, bricht nie ganz durch, hat uns in der Hand, die uns würfelt. Weiße Wände, nochmal von vorn, die Wand wird tragbar und trägt. Wir mit Schmierfingern lümmeln ständig am Werk rum. Feuer in Papiertonnen machen die Nacht. Gewärmte Gespräche löffeln wir auf, geben ihn weiter, tauschen Nahrungswerkzeuge in Taschen. Immer griffbereite Pinsel, Stifte, Griffel, verlängerte Hand, Geschirr. Wir schleifen am anderen den Stein unter deinem Dach im wieder aufgehobenen Löffel. Erinnerst du dich an dich? Dankeschön.
Ich spiele noch ein paar Lieder. Und zwar das erste Lied handelt von einer so gesellschaftlichen Debatte, die es gab. Ich weiß nicht, wie sehr, also ob ihr euch daran erinnert, wurde so ein bisschen hin und her diskutiert. Das Stück heißt Die Impfung. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Der Schritt war selber nur klein, doch bis alle Grübeleien beseitigt waren, brauchte es Zeit. Und jetzt kann ich es kaum fassen. Danke für eure Geduld. Freunde, ich stehe in eurer Schuld. Jetzt bin ich endlich bereit. Warum soll weiter ich hassen? Nicht mehr isoliert und allein. Kann wieder überall, wo ich will sein. Vom Herzen fällt mir ein Stein. Und im Schrank stehen die Tassen. Alles ging einfach und schnell. Jetzt ist es hochoffiziell. Endlich habe ich mir einen Impfausweis fälschen lassen. Fälschen lassen. Vielen Dank. Ja, ich denke, diese Flexibilität ist wichtig, seine eigenen Überzeugungen auch mal zu ändern, wenn man neue Informationen bekommt, wie man das ja auch jetzt bei Xavier Nadu zum Beispiel zuletzt gesehen hat oder bei Karl Lauterbach. Aber in der Liebe ist es auf jeden Fall wichtig, seine Überzeugungen zu behalten und klar zu kommunizieren. Und davon handelt auch das folgende Stück. Kennst du das Problem? Man lernt sich kennen, doch nach einer Nacht ist alles vorbei. Es ist heute bequem, sich sofort zu trennen, doch ich sage dir frank und frei, ich bin kein Mann, für eine Nacht? Liebst du mich wirklich, so hält sie ewig die Leidenschaft? Ich bin kein Mann, dem es gefällt, wenn nach nur einer Nacht der Liebe der Vorhang fällt. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Wie viele haben mich deshalb belächelt und ausgelacht? Nur weil ich es ganz anders will. Für mich ist Liebe nun einmal Liebe und kein Spiel. Ich weiß, in dem Bereich ist es oft nicht leicht, sich nach kurzer Zeit nur zu binden. Doch das ist noch kein Grund, nach der Zusammenkunft ausnahmslos gleich zu verschwinden. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Entschuldigung, ich bin kein Mann, dem es nichts macht, wenn man zu zweit ins Bett geht und allein aufwacht. Ich bin kein Mann, der es genießt, wenn man nach einer Nacht der Liebe nichts mehr hört oder liest. Ich bin kein Mann, den es nicht juckt, wenn der andere geht, sobald man kurz nicht guckt. Ich bin kein Mann, dem es gefällt, wenn sich die Frage nach ewiger Treue gar nicht stellt. Bleibst du immer da, werde ich dich tausendmal oder sogar öfter entzücken. Doch bleibst du nur heute Nacht, ist es ausgemacht. Ich kann dich nicht beglücken. Ich bin kein Mann für eine Nacht, der immer kann, der es gleich schafft. Nein, es braucht Zeit und viel Geduld. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, es ist deine Schuld. Geh doch nicht fort, bleibe doch hier. Willst du denn nicht, dass ich es noch einmal probiere? Ich bin kein Mann, dem es gefällt, wenn nach nur 17 bis 18 Versuchen der Vorhang fällt. Ich bin kein Mann, dem's gleich gelingt. Nein, ich bin mir sicher, dass das noch was bringt. Gib mir nur Zeit und viel Gefühl. Für mich ist Liebe nun einmal Liebe und kein Spiel. Dankeschön. Vielen Dank. Das nächste Stück stammt aus dem Frühwerk von Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer hat sich sehr viel mit dem Thema Autos und Stau beschäftigt, unter anderem in seinem Lied Stau, auch in anderen Stücken wie dem folgenden. Also ein Stück für alle Autofahrer unter euch. Auch die erste Strophe passt sehr zur so aktuellen Temperatursituation.
Man nimmt es durchgeschwitzt, meine Stimme ist rau. So stand ich früher nach dem Auftritt oft im Stau. Ich schrieb so viele Lieder und ich stand in vielen Staus. Und ich schrieb so viele Lieder über Staus, in denen ich stand. Doch fährt man nicht mehr selber, ist es angenehm. Man kommt wieder ins Träumen, könnte sich daran gewöhnen. Manchmal ist es aber auch unendlich still. Ich fühle mich kaputt, doch da ist ein schönes Gefühl. Das ist mein Chauffeur, den hab ich angestellt. Das ist alles, was ich brauche, was ich will von dieser Welt. Dass er mir Freude macht, wenn er mich rumfährt und ich sitz hinten. Das ist mein Chauffeur. Ich weiß nicht, was kommt. Kann ich noch Lieder singen? Über Leute, die im Stau stehen, oder wird das peinlich klingen? Klingt das leicht verschmiert und irgendwie nicht echt? Wie einer, der nur so tut und es geht ihm gar nicht schlecht. Doch mit etwas Mitleid krieg ich das noch hin, weil ich ja bekanntlich sehr empathisch bin. Vielleicht frage ich den da vorne, wie es ihm so geht, wenn er den ganzen Tag im Stau roten Ampel steht. Das ist mein Chauffeur, vielleicht sprich ich ihn an und trete zum ersten Mal durch diese Wand. Dieses geheimnisvolle Schweigen, was zwischen uns herrscht, wenn er mich rumfährt. Das ist mein Chauffeur. Früher war mir abends kein Weg zu dir zu weit. Heute lasse ich mir in der Regel auf dem Heimweg etwas Zeit. Wir fahren an die Tanke und er bringt mich dann dahin, wo gerade Stau ist. Und wir stellen uns hinten an. Ich sehe die Leute leiden, ich fühle ihren Schmerz. Gewalt hinter den Scheiben, es geht nicht vorwärts. Manchmal ist es aber eine seltsame Distanz, als würde ich etwas haben und ihnen fehlt es ganz. Das ist mein Chauffeur, das ist mein bester Freund, der mit jedem Tag im Auto etwas näher erscheint. Wir kommunizieren gut über meinen Manager. Ich bin froh, dass er mich fährt. Das ist mein Chauffeur. Ah! Mein Chauffeur.
Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, ich habe mir in der Pandemiezeit so ein bisschen versucht, Zeit zu nehmen, mir nochmal so grundsätzlich Gedanken zu machen über so spirituelle Themen, so woran glaube ich eigentlich, was ist eigentlich so, also zum Beispiel Leben nach dem Tod oder gibt es ein höheres Wesen oder so. Das Schöne, wenn man sich diese Fragen stellt, ist, dass man eigentlich nicht viel Quellen konsultieren muss, sondern muss einfach in sein Inneres schauen. Und ich habe da sehr viel meditiert und bin da auch zu einer Lösung gekommen, so für mich persönlich, die aber, glaube ich, auch Allgemeingültigkeit durchaus beanspruchen kann. Das stelle ich jetzt vor im folgenden Stück.
Ich melde mich eigentlich nicht viel zu Wort, doch bei einem Thema melde ich mich sofort. Wenn es um die Existenz Gottes geht, das ist sozusagen mein Fachgebiet. Ich habe eine feste Meinung und die heißt vielleicht. Denn wenn es ihn wirklich gibt, will ich nichts gesagt haben. Agnostiker, Agnostiker, vielleicht ist er ja am Ende doch was da. Agnostiker, Agnostiker, ziemlich sicher nein, aber vielleicht doch ja. Ziemlich sicher, ziemlich sicher, ziemlich sicher nein. Ziemlich sicher, ziemlich sicher, ziemlich sicher nein. Ziemlich sicher nein, ziemlich sicher nein. Ziemlich sicher nein, aber vielleicht doch ja. Sehe ich auf der Straße einen Atheist, bin ich meist den ganzen Tag noch angepisst. Der mit seiner doofen, selbstsicheren Art, warum verbietet so etwas nicht der Staat? Ich bin alles andere als autoritär, aber manche Sachen sind einfach ohne Gewähr. Für manche Themen, für manche Dinge gibt es keinen Beweis. Manche Themen sind nicht schwarz-weiß. Agnostiker, Agnostiker, uns ist das alles noch nicht klar. Agnostiker, Agnostiker, ziemlich sicher nein, aber vielleicht doch ja. Ziemlich sicher, ziemlich sicher, ziemlich sicher nein. Ziemlich sicher, ziemlich sicher, ziemlich sicher nein. Ziemlich sicher nein, ziemlich sicher nein. Ziemlich sicher nein, aber vielleicht doch ja. In die Bibel schaue ich aus Prinzip nicht rein, aber manchmal glaube ich an Intelligent Design. Auch die Wissenschaft hat bekanntlich ihre Grenzen, so ist auch der Tenor auf Agnostik-Konferenzen. Neulich war ich auf einer in Russland, da mussten wir sehr viel Bus fahren. Die Tagungsorte waren sehr weit auseinander, doch es war nicht schlimm, weil ich so auf die Vorträge gespannt war. Agnostiker, Agnostiker, es waren sogar vereinzelt Orthodoxe da. Agnostiker, Agnostiker, auf der Konferenz, auf der ich da in Moskau war. ziemlich sicher, ziemlich sicher, ziemlich sicher, niet. Ziemlich sicher, ziemlich sicher, ziemlich sicher, niet. Ziemlich sicher, niet. Ziemlich sicher, niet. Ziemlich sicher, niet, aber vielleicht auch da. Vielleicht ist Gott ja auch wie ein Loch. Gerade weil er nicht da ist, gibt es ihn doch. Ich find solche Gedanken interessant. Sie zu denken braucht sehr viel Verstand. Agnostiker, Agnostiker, vielleicht ist er ja am Ende doch was wahr. Agnostiker, Agnostiker, ziemlich sicher nein, aber vielleicht doch. Ja, ziemlich sicher, ziemlich sicher, ziemlich sicher nein. Ziemlich sicher, ziemlich sicher, ziemlich sicher nein. Ziemlich sicher nein, ziemlich sicher nein. Ziemlich sicher nein, aber vielleicht doch ja.
Dankeschön. Und das letzte Stück, was ich spielen möchte, ist inspiriert von dem Film Der Rausch von Thomas Vinterberg, dänischer Regisseur. In dem Film geht es um vier Lehrer in Dänemark, die beschließen, jeden Tag einen Alkoholpegel von 0,3 Promille zu halten, was sich dann im Film, Laufe des Films natürlich folgerichtig auch steigert. Und damit wollen die quasi die These beweisen, dass der Mensch mit einem angeborenen Alkoholdefizit auf die Welt kommt. Ja, und das Ganze hat mich sehr auch an meinen letzten Dänemark-Urlaub erinnert, wo ich das eigentlich auch schon praktiziert hatte, ohne den Film gesehen zu haben. Und davon ist das folgende Stück inspiriert. In dieser Woche fühlte ich mich stark und es ging mir besser von Tag zu Tag zu Tag. Das lag nicht an dir, Vanessa, das lag an Dänemark. Es lag an diesen Lichtern, es lag an dieser Luft, es lag an den Gesichtern und an ihrem Duft. Es lag auch an der Sprache, es lag am ganzen Land. Und an wem es nicht lag, ist ja jetzt bekannt. Vanessa Dänemark. Dänemark. Die meisten Tage lag ich einfach nur am Strand. In der einen Hand Shakespeares Hamlet und die andere spielte im Sand. Klar, das mit Vanessa hat schon extrem genervt. Doch es hat auch den Sinn für alles Schöne drumherum geschärft. In Dänemark. Solltet ihr euch fragen, was mit Vanessa ist und sagen, dass ihr noch zu wenig über Vanessa wisst, kann ich das nicht verstehen. Ehrlich gesagt, das ist kein Lied über Vanessa, sondern über Dänemark. Mensch Vanessa, bitte schrei hier nicht so rum. Das hier ist mein Arbeitszimmer und du schmeißt alles um. Ich hab dir doch gesagt, bitte lass mich auch mal allein. Und solltest du nicht heute bei der Mama sein? Dänemark, oh, bitte Vanessa. Dänemark. herzlichen Dank. Julia Greenberg, everybody.
Guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht geht's auch weiter. So lebensfroh. Aber das kann ich leider nicht garantieren. Kann sein. Mein Tod ist ein verspieltes Kind. Ich glaube, es ist ein Mädchen. Mal begleitet es mich an die Mosel in Gestalt eines Motorradfahrers. Schlank, laut, schwarz, bunt behelmt. Mal nickt es mich als eine Smaragdfliege. Dabei zeichnet und schreibt es mit seiner Flugbahn. Die Karten sind offen. Schau rein. Mal verwandelt es sich in ein Mondfeld. Das rote Signal bin da, ist nicht zu übersehen. Keine Sorge, mein Mädchen, ich denke immer an dich. Heute standest du als ein Straßenarbeiter hinter der Leitplanke. Es war heiß. Der nackte, muskulöse Oberkörper stand dir gut. Mal warst du ein Spinnennetz, hieltest dich bloß mit einem Finger am Tor fest, schaukeltest in der Luft, küsstest mich auf die Wange. Tautropfen beschwerten dich in der frühen Stunde. Wenn die Sonne sie austupfte, warst du flügge. Neulich, es war lustig, du hast dich versteckt hinterm Zischen des Spiegeleis. Als ich dich entdeckte, zwinkerten wir einander zu. Nur wenn du als der Hund mit schwarzem Fell, hier und da grau-weiße Zotteln, mir hinterher trottelst, diesen Scherz finde ich nie so gelungen. Unser tägliches Spiel geht weiter. Du weißt, ich habe keine Eile. Abends, wenn wir nach Hause kommen, sitzt du rechts von mir, auf einer Armlänge. Wir trinken Tee und hören die Amsel singen. Hilfsmaßnahme. Als was fühle ich mich? Als Zwischenbemerkung eines Zustandes, eine fortlaufende Zweckentfremdung eines Daseins, war dieses, bin jenes, auch etwas anderes, ein Hochstapler zwischen Singdrossel und Turteltauben. Suche, erkenne, dass ich nach mir suche. Verdoppele den Elan, vergeblich. Ich, nicht dich. Pseudo-ich. Das Übrige vom Fasern am Straßenrand. Mein Keim hat kein einziges Auge. Lauf auf Spitzenschuhen, um besser voranzukommen. An Philipp Jaruski. Also darf ich mich als Instrument betrachten, Tannen wie Palmen frisieren. Gottes Gnade ist samtig und ölig und die Weltordnungsorgie lebt für kurz auf. Das nicht zu zähmende verwundert, hört leise dir zu, Orpheus. Culture Life. Dass Wörter mir untreu sind, dass Herrgott mich nicht findet, dass die einen immer tiefer graben, die anderen immer höher spucken, dass all das so arrangiert ist, als ob es jeglichen Sinn hätte. O du ekliger Juckreiz, Lavendelöl, lausige Zöpfe, Porzellanscherben, Altpapier, drunter Pornohefte. O du tänzelndes Aufstoßen, Stoffreste, Grünschnitt, Bauschutt, lose sandige Bonbons beim Leisten bleiben. Zerquetschte Perlen, vorzeitig gepflücktes, horten, fleißig verwerten. Komma. zu Fuß nach Zinzowitz. Kleine Brücke auf dem Weg, Versuch einer Reparatur, morsche Holzbohlen, zu Fuß nach Zinzowitz. In ein Haus, wo wir womöglich lebten. Da sammeln sich alle, die nicht mehr da sind. Alle tanzen miteinander, nur ich mit dem Kissen. Es ist nicht leicht, mit jemandem zu tanzen, der nicht da ist. Mein Vater mit Brombeerengesicht sitzt da, bis er auch mit dem Wippen anfängt, bis wir müde werden, bis wir zu Kirmes gehen, tragen uns in eine weiße Tabelle ein, kaufen nichts, kehren zu Fuß zurück nach Zinzowitz. Affenliebe. Als meine Mutter sich mir entzog, liebte ich einen Kehrbesen. In einer Voliere, allein, keine Geschwister, nicht dass ich wüsste. Aufseher bringen Futter und Wasser, sorgen für Sterilität, verschwinden bis morgen. Ich habe Zeit. Zum Glück oder Unglück, ich bin robust. Andere leben nicht mehr. Mein biegsamer Besen, umarme in lange Wärme. Ich bin zufrieden, es könnte ein Eimer sein, ein hohler, klirrender Blechheld, danke, zum Henker. Meine befahrbaren Doppelhirnhälften bewirte ich selbst. Redende Sätze sind ebenso kein Grund zum Streiten. Der Besen hat gute Manieren, ist nicht aufdringlich. Manchmal betrüge ich ihn mit einem Wecker. Flugs. Bettlerin ich, habe nichts. Scharre in Wörtern, wie Planschen, wie Asche, wie Leck. Anderthalb meine Zungen geraten ins Stocken. Meine Stummheit ausgeliefert, spähe ich aus, wie sich Zeiten und Orte verschichten. Goldener Splash, emalige Milch, leicht verflüchtigte Asche. Auf Stummeln erstarren Falken. Doch es war mal ein Hain hier, wahrhaftig. Erschöpfe die Mine bis zur Erzlosigkeit und winde mich, träge, ein Wurm nach Auringen. Opa Hans. Was hätten Sie gerne? Die Hälfte von Opa Hans. Bitte geschnitten. Kommt noch was dazu? Nein, danke. Ich bekomme 1,70 Euro. Überflüssiges Wissen, absurd in seiner Sachlichkeit. Bemehlte Schuhe, unbedingt schwarz. Schürzen in Kriegsbraun. Ich führe einen Krieg gegen ein feiges, verfeindetes Ich. Mein tägliches Pensum an Kampf kann ich gerade noch tragen. Die Krümmung des Raums ist für mich irrelevant. Im Gegensatz zur analen Fixierung. Ich verstehe es nicht über Sterne, eher übers Fühlen im Kot. Aber ich schwöre es dir, es ist nicht weniger kompliziert. Wie noch nie. Ein Schild nach links, der flinke Finger, Kaffeeautomat, Streichelzoo, Grillfleisch. Der Holunder offenbart. Die Gräser stehen hoch, die Kühe grasen ihren Schatten. Der Sonnenkreis teilt die Konturen zu, ich lege sie auf die Seite, achtsam. Ein linker Schuh liegt in der Wiener Straße, ein rechter in der Eccles Street, zerrissen wie noch nie. Kintsugi. Weltverwitterung nagt figürlich an Fassaden, die Krakelure, Setzungsrisse, übrig gelassen, von bröckelnder Obrigkeit, sukzessive Ausdünnung des Daseins, verflixt statt genäht, mehr noch, Gold geflickt, hoch auf Kintsugi, hervorgehobene Mangel, aus den Fugen geraten, zwischen Zähnen dringt Steinbrech, durch, ach, von Ritze zu Ritze gehaftet. Und ich könnte noch weitere 10 Minuten Lyrik lesen, kann ich aber nicht, weil die Welt momentan so ist, wie sie ist. Und es ist mir unmöglich, nicht darüber zu sprechen, was mich momentan Tag ein, Tag aus beschäftigt. Diese Textauszüge daraus heißt, zwischen Himmel und Erde herrscht Krieg. Als ich am 24. Februar aufwache, den Laptop hochfahren lasse, Nachrichten mitbekomme und sie dann erst begreife, sackt meine Welt in sich zusammen, behält aber ihren Schein. Die Maschine misst Kaffee ab, gluckert im Inneren, sondert den Kaffeesatz ab. Ich wecke meine Kinder, sage alltägliche Worte, aber meine Welt wird in Schutt und Asche gelegt, langsam wie im Kino. Von außen ist mir fast nichts anzumerken. Ich fahre zur Arbeit dank einer Trägheitskraft, als ob nichts wäre. Aber da ist das Nichts. Es schaut mich an, gleichgültig und mit ein wenig Ekel. In dieser Zeit sitzt mein Vater im Keller seiner Garage, seine Frau Vale mit ihm, deren Tochter Olena mit ihren 3 Hunden und 4 Katzen. Oder ist es umgekehrt? Vales Sohn, Offizier, meldet sich ab und an per SMS mit einem noch am Leben und geht wieder offline. Sie beruhigen mich, wenn ich sie endlich dumm von Angst erreiche. Zurück aus dem Keller frühstücken sie Rührei mit reichlich Speck. Zwiebeln dürfen auch nicht fehlen. Sie lächeln, alles wird gut. Mein Vater grinst. Hätte nie gedacht, dass die Hunde so furzen. Valia lacht. Ich weg, nur über meine Leiche. Olena lacht nicht, aber ihre Stimme ist munter, zu munter. Am Ende zögern wir, das Fenster des Smartphones zu schließen. In dieser Zeit bricht Tanja mit ihren 2 Kindern auf. Sie soll die Kinder über die Grenze schaffen, ich werde sie auffangen. Es ist aber zu spät. Der Raketenbeschuss ist mittlerweile flächendeckend. Sie bleibt in der Stadt, bei den Eltern. Sie sagt, in der U-Bahn sind wir eigentlich sicher. Ich habe eine Karte für einen Vortrag. Es geht um die Korrektur des falschen Essverhaltens. Wut überkommt mich. Ich kann den Alltag hier nicht mehr rechtfertigen, so selbstgefällig, komfortabel, verwöhnt, zynisch, theoretisieren er doch ist. Ich muss mich mit viel Mühe auf die Arbeit konzentrieren. Sie verliert nun endgültig ihren Sinn. Wobei doch nicht ganz. Ich brauche das Geld, um es in die Ukraine zu schicken, weil Tolik für seine Verteidigungseinheit dringend taktische Handschuhe benötigt. Gott sei Dank, zu dieser Zeit fragt mich meine liebe Chefin, brauchst du Urlaub? Ja, unbedingt. Ein guter Freund gibt mir den Schlüssel seines Lagerhauses, in dem nun innerhalb einer Woche Hilfsgüter gesammelt werden, so viel, dass täglich ein LKW benötigt wird, um vieles Richtung Grenze zu bringen. Hier vor Ort spricht es sich schneller herum, als ein Feuer sich im Wind verbreitet. So viele bekannte und unbekannte Menschen organisieren sich plötzlich zu einem Bienenschwarm. Das ist überwältigend. In dieser Zeit denke ich an meine Oma. Sie ist 97, lebt noch in Russland, Veteranin des großen Vaterländischen Krieges. Als Kind habe ich sie sehr gemocht. Schleichend entwickelte sie eine Passion für Putin und nun schimpft sie über die ukrainischen Faschisten. Den Kontakt zu ihr habe ich schweigend beendet. Meine Tante ruft mich an, weil Vater nicht mehr mit ihr spricht. Ja, ich weiß. Auch ich versuche, ihr die Welt zu erklären, schwarz ist schwarz, weiß ist weiß. Auch mir will sie keinen Glauben schenken. Das Perfideste an dem Krieg seit 2014 ist die Tatsache, dass er das Unmögliche zum Alltäglichen ernannt hat und damit jede mir bekannte Anti-Utopie übertroffen hat. In dieser Zeit schwört meine Schwester, nie wieder Russisch zu sprechen. Ich kann es gut nachvollziehen. Na жаль, leider auf Ukrainisch, ist unser Ukrainisch grottenschlecht. Wir lebten östlich des Dnipro, wo fast alle Russisch sprachen. Das ist auch eine Katastrophe, meine kleine egoistische Katastrophe. Der Krieg hat meine Muttersprache geschändet. Seit 8 Jahren habe ich zu meiner Muttersprache ein zwiespältiges Verhältnis. Ich wuchs in einem Land auf, das es nicht mehr gibt. Ich wanderte aus dem Land aus, das vom Muttersprachenträgerland überfallen wurde. Kann die Sprache was dafür? Nein, kann sie nicht. Aber das Schreiben und Sprechen auf Russisch fühlte sich schon nach der Krim nicht richtig an. Wie ein Kiesel im Schuh, ein Sandkorn im Auge. Jetzt ist es kein Kiesel mehr. Ein harter Brocken ist es geworden. In dieser Zeit bleibt mir von der russischen Kultur nicht viel übrig. Sie war nicht imstande, das Volk von katastrophalen Verbrechen abzuhalten, wieder einmal, mutierte zu einem Schirm, der die Expansion des großrussischen kolonialen Denkens verschleierte. Die russische Literatur verbreitete seit Jahrhunderten, mal ganz offiziell, mal unterschwellig, das verachtende Gehabe gegenüber allen benachbarten Völkern. Sie seien allesamt kleine Brüder und müssen dementsprechend klein gehalten werden. In dieser Zeit wird mir zunehmend klarer, dass Gewalt nur Gewalt erzeugt. Und dass die Gewaltspirale ein Ende haben muss. Ich sehe es ein, theoretisch. Aber ich sehe keine Lösung in der Situation außer Karthago de Länder est. In diesen Zeiten, wie auch in allen anderen, ist auf nichts Verlass. Die Welt ist kein festes Gebilde. Sie besteht aus fragilen Sätzen. Bloß lasst uns die Menschlichkeit als Konstante deklarieren. Lasst uns machen, was gemacht werden kann. Lasst uns einander helfen. Lasst uns hoffen, wie atmen. Auch wenn es manchmal hoffnungslos ist. Danke.